ARD. MDR Kultur. Unter Büchern.
Ahoi zu einer neuen Folge Unter Büchern, der Stunde Literatur von MDR Kultur. Ich bin Katrin Schumacher und ich habe heute Entdeckungen hier liegen, Debüts und Neues von alten Bekannten, allesamt Bücher von Autorinnen, von der Leipzigerin Dorothee Riese, die in die Karpaten führt, der Österreicherin Katharina Winkler, die eine wirklich heftige Missbrauchsgeschichte in Worte gefasst hat, mit Anne Weber, der Trägerin des Deutschen Buchpreises, geht's nach Paris, von Ingrid Noll habe ich hier was, der großen Dame des Krimis. Da gibt es nämlich ein neues Hörbuch. Und Lene Albrecht deckt in ihrem Roman Kolonialismus in der Familiengeschichte auf. Unter Büchern heute mit starken literarischen Positionen von Frauen und dazu passende Musik mit Ecken und Kanten. Das hier zum Beispiel ist ein Sound, der mir zuverlässig Gänsehaut macht. Goldfrapp, Lovely Head. Alison Goldfrapp mit Band und ihr ikonischer Song Lovely Head. Singende Säge und Pfeiftöne, ganz großes Kino aus dem Elektro-London der 2000er. Und hier ist Unter Büchern von MDR Kultur. Dorothee Riese arbeitet in Leipzig am Leibniz-Institut, Schwerpunkt östliches Europa. Sie ist in Rumänien aufgewachsen, hat Slawistik und Literatur studiert und jetzt hat sie einen Roman geschrieben. Der spielt in Rumänien, in einer Umgebung, die Dorothee Riese sehr vertraut ist. Claudia Ingenhofen über den Debütroman »Wir sind hier für die Stille«.
Sarmi Segetusa nennen die Rumänen das Dorf. Die Deutschen sagen Waldlichten. Die Deutschen, das sind die Siebenbürger Sachsen, die früher mal das Dorf geprägt haben. Nach der 89er Revolution sind die meisten ausgewandert. Zu den wenigen hiergebliebenen gehört Tante Lisi, Lisi-Tanti. Sie ist die Anlaufstelle für Judith und ihre Eltern, die gerade hierher gezogen sind, aus Norddeutschland.
Lisi-Tanti hatte hellblaue Augen, die sahen alles. Und sie sprach auch so eine Sprache. Das war Deutsch, aber es piekste, rollte und stach. Sie sah streng zu Judiths Füßen. »Warum hast du deine Schuhe nicht an?«
»Kinder brauchen keine Schuhe«, findet Judiths Vater. Auch er geht am liebsten barfuß. Ein unangepasstes Leben, das ist ihm heilig. Als Kirchenmusiker hätte er sich unterordnen müssen. Schon, dass er mit Frau und Kind im Bauwagen wohnte, galt manchen als Provokation. Als sie ihren Standplatz räumen sollte, beschloss die Familie auszuwandern. Judith sollte so zwanglos wie möglich aufwachsen. Im Dorf werden die Zuzügler misstrauisch beobachtet. Die meisten hier sind arm. Dass die Neuen auch nicht viel haben, sogar stolz auf ihre Bescheidenheit sind, das glaubt ihnen niemand. Am besten kommt Judith zurecht. Sie sucht die Nähe eines Mädchens, Irina, die immer mit ihrer Ziege unterwegs ist. Lisi-Tanti schimpft, sie soll sich nicht mit dieser Rotzigen abgeben. Das ist im Dorf das gängige Schimpfwort für die Roma, auch eine Minderheit. Aber Judith buhlt um ihre Freundin. Sie ist glücklich, als die sie mit einem Kosenamen ruft.
Judzi, das war fröhlich, das war noch besser als Juditha. Das war leicht und kurz.
In der Schule arbeitet Judith wie versessen, um von der Lehrerin gelobt zu werden. Die Tochter der Aussteiger ist die reinste Streberin. Eigensinnig, man liest es mit Vergnügen. Irina dagegen schwänzt oft. Manchmal muss sie auf ihre kleinen Geschwister aufpassen und manchmal sagt sie gar nicht, was sie macht. Judith ermahnt sie, zu lernen und sparsam zu sein. Genau wie ihr Vater, der im Dorf ungebetene Ratschläge erteilt. Man sieht ihn vor sich, den Prediger, der am besten weiß, wie die Apfelbäume zu beschneiden sind. Judiths Mutter ist praktischer orientiert. Sie organisiert ein Mützenprojekt. Die Frauen aus dem Dorf stricken, die Mützen werden in Deutschland verkauft, die Frauen erhalten Lohn. Das Geschäft floriert und ist trotzdem eine einzige Enttäuschung für Judiths Eltern, denn in der Mützenannahmestelle wird ein Brand gelegt, die Kasse gestohlen. Judith wird nach der Grundschule in einem Internat angemeldet. Kinder aus Roma-Familien sind hier nicht erwünscht.
Irina war nicht traurig, sie war empört. »Du bist untreu. Ich wusste schon immer, dass du nicht bei uns bleiben würdest. Du wirst uns verraten.«
Dorothee Riese stellt uns ihre Figuren von mehreren Seiten vor. Keine ist nur böse und rachsüchtig, keine nur edel und hilfreich. Die interessanteste ist Lisi-Tanti. Es ist nicht leicht zu durchschauen, was sie, die Siebenbürger Sächsin, mit der Roma-Familie und Irina verbindet. Manchmal muss man zurückblättern, um sich Angedeutetes zu vergegenwärtigen. Das Rätseln lohnt sich. Es hilft zu verstehen, dass die Gemeinsamkeiten größer sind, als die Beteiligten zugeben mögen. Dorothee Riese erzählt von Menschen, die Verständigung suchen und dabei Rückschläge erleiden. Auch Judith macht schmerzhafte Erfahrungen. Nur einmal wächst sie über sich hinaus und macht den Mund auf. Danach muss sie erleben, dass sie nirgends dazu gehört. Nicht zu den Rumänen, nicht zu den Roma, nicht zu den Neureichen, nicht zu den Armen. Sie packt ihre Sachen.
Claudia Ingenhofen war das über Dorothee Riese. Wir sind hier für die Stille, erschienen im Berlin Verlag. Und als nächstes Lied, ja, das passt. Das wünschen wir diesem Debüt natürlich. Als nächstes hören wir Cocoon mit Shooting Star.
The wind has turned, happened so quickly, just took a year or two. Long forgotten all the good you've done, all the good you still could do. Get back on track, just don't look back. Don't you be ashamed, drunk and afraid. It's over now, time to let go. Wish upon a shooting star, burning down the neon sky. Sail the shiny German car and kiss your golden eyes goodbye. One hit, one
places to take, and you won't be a legend. Just another example of a chain reaction. It's over now, time to let go. Wish upon a shooting star.
Shooting Star von Cocoon war das und hier ist Unter Büchern von MDR Kultur. Katharina Winkler gehört zu den spannendsten Stimmen der österreichischen Literatur. Sie ist 1979 in Wien geboren, lebt mittlerweile in Berlin und schon ihr erster Roman, Blauschmuck, ist in 6 Sprachen übersetzt worden und hat einige auch internationale Preise bekommen. Darin ging es um eine junge Türkin, die den Weg aus einer gewaltdominierten Familienumgebung in die Freiheit suchte. Auch in ihrem neuen Roman arbeitet Katharina Winkler daran, Gewalterfahrung in Worte zu fassen. 7 Meilen Herz heißt er und Angela Gutzeit stellt ihn vor.
5 Jahre alt ist das Mädchen in Katharina Winklers Roman 7 Meilen Herz. Zwischen Papa und ihr passe kein Blatt, erzählt sie. Er sei der liebste Papa der Welt. Der Papa könne die Schaukel anschubsen, sodass man bis in den Himmel fliegt. Vor allen Dingen kenne er Märchen, viele Märchen. Vom Drachen, von den Hexen, den Schlangen, den 7 Zwergen, vom Aschenputtel. Auch könne er Dornröschen wecken und das Einhorn finden, dieses Tier mit dem harten Horn. Wenn sie sich abends so eng aneinander kuschelten, spiele der Papa auch gern Mäuschen mit ihr.
Das Mäuschen krabbelt in meine Unterhose. Es geht zwischen meinen Beinen spazieren. Ich hebe den Kopf, damit ich es besser sehen kann. Das kitzelt. Papa legt seine Hand auf meine Stirn und hält meine Augen zu. Schsch, alles gut. Ich sehe rote Lichtstreifen zwischen Papas Fingern. Die Luft unter Papas Hand wird heiß. Sie schmeckt nach Salz. Papas Atem ist wie ein beginnender Sturm, laut und schwer. Ich winde mich unter Papas Hand. Jetzt haben wir das Einhorn geweckt.
Eine Missbrauchsgeschichte, irgendwo in einem Dorf in Sichtweite der Berge, erzählt im Präsens. So sind wir Lesende immer unmittelbar dabei und wissen besser als das Mädchen, was hier geschieht. Eine suggestive Nähe entsteht zu dieser kindlichen Ich-Erzählstimme, der nicht auszuweichen ist. Der Vater sagt, die Mutter dürfe nichts wissen, sonst würde sie sterben. Passiv bleibt diese Mutter im Hintergrund. Sie meidet den Körperkontakt zu ihrer Tochter. Die Falten ihres Rocks sind gefroren, heißt es. Mama ist Eis und Schnee. Weiß diese Mutter, was geschieht? Weiß die Lehrerin in der Schule, warum das Kind sich verändert, sich in Träumen und Märchen verfängt, nicht mehr anwesend ist? Sie spricht sie an, geht der Sache aber scheinbar nicht nach. Warum greift niemand ein? Genau darum geht es in Katharina Winklers beklemmendem Roman. Erklärungen verweigert er jedoch, er zeigt nur. Einmal findet das Kind den Vater schluchzend und betrunken auf dem Boden des Badezimmers. Das Mädchen bietet sich in seiner Verzweiflung dem Vater an, öffnet ihm die Hose, damit alles wieder gut wird. Eine der erschütterndsten Szenen dieses Buches. So wird die Zerrüttung dieser nach außen heilen Familie unmittelbar spürbar. Eine psychologische Ausdeutung braucht es nicht. Da ist ja Katharina Winklers kunstvolle Sprache. Äußerst verknappt, rhythmisch den vielen Kinderreimen angepasst, fügt sie sich eher zur Form eines Prosagedichts als zu der eines fließenden Romans. Lücken werden gelassen, gähnende Leerstellen, die sich abwechseln mit hastigen Wortkaskaden. Das Drama nimmt seinen Lauf, wenn im zweiten und dritten Teil des Buches das nun erwachsene Mädchen als Studentin in der Stadt vom Trauma verfolgt, die Männer wechselt, sich verliebt, ein Kind abtreibt, zusammenbricht, sich im Spiegel nicht mehr erkennt. Grandios erzählt, wie die Erwachsene immer wieder zurückfällt in die Bilder der Kindheit.
Im Traum ist ein Mann, der spielt mit den Schlangen. Nachtvater wühlt wieder in mir, furcht mich, teilt mich, ich berste. Entzweit schrecke ich hoch in der Dunkelheit.
Aber dann die Rebellion, die Konfrontation. Eine Versöhnung mit den Eltern wird es nicht geben, so viel sei verraten. Aber Katharina Winkler lässt ihre Protagonistin nicht ohne einen Lichtblick zurück. Eine Art Zauberwort verheißt am Ende eine mögliche Erlösung aus dieser vergifteten Märchenwelt. Angela Gutzeit war das über Katharina Winkler, 7 Meilen Herz, erschienen im Verlag Mattes und Seitz.
Well, that's okay. Mir ist so Cognac froh zumut, schon tanzen Wand und Schränke. Ich sag dem Tischherrn, was ich von ihm denke, und schließ daraus, der Schnaps war gut. Wenn andere taumeln, hab ich knapp nen Schwips. Ich kann mich leider niemals ganz betrinken. Und wenn die anderen Hirne sanft versinken, meins bleibt aus Gips. Ich trink mit einem Frack auf Du und Du und hab selbst dabei noch Salonmanieren. Denn neben mir geht mein Verstand spazieren und sieht still zu. Heimlich an die Türe gehen. Nun habe ich einen Schwips, ein neues Kleid. Für wen? Für wen?
Einen kleinen Glimmer. Dota war das mit ganz kleiner Schwips. Hier in der Literaturstunde von MDR Kultur unter Büchern. Heute mit weiblichen Entdeckungen im Bücherfrühling. Die Schriftstellerin Lene Albrecht wurde 1986 in Berlin geboren. Das Studium der Kulturwissenschaften führte sie erst nach Frankfurt an der Oder. Später folgten Jahre am Literaturinstitut in Leipzig. Heute arbeitet sie als freie Lektorin, als Journalistin und Moderatorin, unter anderem für die Redaktion Radio Kunst von Deutschlandfunk Kultur. In ihrem Debütroman Wir am Fenster beschrieb Lene Albrecht 2019 eine Kindheit im Berlin der Nachwendezeit und erzählte die Geschichte einer Freundschaft zwischen zwei Mädchen, die immer wieder auf die Probe gestellt wird. Jetzt hat die Autorin ihren zweiten Roman vorgelegt. Er handelt von einer jungen Frau, die mit einem Forschungsstipendium nach Afrika reist und sich dort der eigenen Familiengeschichte bewusst wird, die einige Leerstellen aufweist. Weiße Flecken heißt der Roman und Bettina Baltscheff stellt ihn vor.
Nachdem sie jahrzehntelang kaum beachtet im Schlafzimmer der Eltern gestanden hatte, wird eine kleine Büste aus schwarzem Ebenholz plötzlich zum greifbaren Symbol einer komplexen Geschichte. Ellen, die Protagonistin in Lene Albrechts gedankenschwerem Roman »Weiße Flecken«, hatte als Kind hin und wieder mit dieser Büste gespielt und angenommen, sie sei ein Fundstück vom Flohmarkt. Dass die geschnitzte Darstellung einer afrikanischen Frau etwas mit der eigenen Familiengeschichte zu tun haben könnte, erfährt Ellen eher zufällig. Dabei eröffnet sie neue Perspektiven auf ihre Herkunft, die bisher kaum besprochen wurden.
Als meine Mutter kürzlich erzählte, dass die Büste ein Mitbringsel ihres Bruders aus Nigeria gewesen war, die bis zum Tod meiner Oma in ihrer Wohnung gestanden hatte, war ich ehrlich gesagt überrascht gewesen. Weder hatte ich gewusst, dass mein Onkel Lutz als junger Mann zum Arbeiten in Nigeria gewesen war, noch dass die Büste aus Ebenholz geschnitzt war. Als ich sie erneut in die Hand nahm, erschreckte mich das Gewicht. Sie war so schwer, massiv wie ein Stein. Die Oberfläche fühlte sich kühl und glatt an.
Der Onkel, der zum Arbeiten nach Nigeria gegangen ist und dort vermutlich eine Frau vergewaltigt hat, ist nur eine Verbindung der Familie nach Afrika. Eine andere, weit wichtigere, liegt in der Herkunft der Urgroßmutter Benedetta, Kind eines deutschen Kolonialwarenhändlers und einer afro-panamaischen Mutter. Ende des 19. Jahrhunderts war Benedetta vom Vater nach Hamburg gebracht worden. Während des aufkommenden Nationalsozialismus hatte sie ihre Papiere verbrannt, um eben jene Herkunft zu verschleiern. Und so blieben nur Gerüchte und Anekdoten über eine Frau, die anders war als der Rest der Familie. Ellen selbst wiederum hat als Studentin einige Wochen in Togo verbracht, um die Folgen von Flucht und Migration zu erforschen. Sie begegnet Menschen, die Erfahrungen als Migranten in Deutschland haben, zum Beispiel einer Schneiderin, die einige Jahre in Sinsheim verbracht hat und ihrer Abschiebung zuvorgekommen ist. So umkreist Lena Albrecht die titelgebenden weißen Flecken der Geschichte in vielen Varianten. Das ist eine Stärke des Buches, aber zugleich auch seine Schwäche. Zu viele Themen werden nur angerissen, zu viel wird beschrieben, zu wenig erzählt. Die Menschen, denen Ellen begegnet, sind nur als Skizzen erkennbar und scheinen immer einer Funktion unterworfen zu sein, die die aufklärerische Botschaft des Buches unterstreichen soll.
Meine Urgroßmutter, das wird mir klar, ist die Abweichung, die die Norm bestätigt. Jeder schließt die Lücken in ihrer Biografie auf eigene Weise. Keiner will sich festlegen oder sie festlegen. Weiß war ihre Haut nicht. Gleichzeitig traut sich niemand, das Wort schwarz auszusprechen. Sie war eine dunkle Person. Einig sind sie sich hingegen bei ihrem Haar, das außergewöhnlich war. Dasselbe, das sie meinem Großvater vererbt hat. Deinem Opa, sagen sie, der mit seinen schwarzen Geschäften immer das schwarze Schaf der Familie war.
Mit weiße Flecken verhandelt Lena Albrecht ein großes und wichtiges Thema und versucht, eine persönliche Herkunftsgeschichte in globale Zusammenhänge einzubetten. Eine beeindruckende Absicht, die literarisch jedoch nicht völlig überzeugt.
Lena Albrecht, Weiße Flecken, vorgestellt von Bettina Baltschew. Der Roman ist erschienen im S. Fischer Verlag.
The words I have to say may well be simple, but they're true. Until you give your love, there's nothing more that we can do. Love is the opening door. Love is what we came here for. No one could offer you more. Do you know what I mean? Have your eyes really seen? You say it's very hard to leave behind the life we knew. But there's no other way, and now it's really up to you. Your eyes.
Unter Büchern von MDR Kultur. Peggy Lee war das mit Love Song. Und der führt geradewegs nach Paris zu einer Dichterin, die zwischen den Welten lebt. Für Annette, ein Heldinnen-Epos, hat Anne Weber 2020 den Deutschen Buchpreis bekommen. Ein Buch über französische Widerstandskämpfe, und zwar die von Anne Beaumanoir. Die 1964 in Offenbach geborene Autorin, die lebt nicht mehr in Deutschland, sondern seit rund 40 Jahren in Paris. Und dorthin führt sie uns auch mit ihrem neuen Roman Bannmeilen. Allerdings nicht zum Triumphbogen, Eiffelturm oder in den Louvre etc., sondern ganz woanders hin. Katja Weise über einen Roman in Streifzügen, wie der Untertitel lautet.
Paris hat Anne Weber von Anfang an in den Bann gezogen. Besonders Dichte und Verschiedenheit der Bevölkerung haben sie fasziniert.
Ich weiß noch, dass ich anfangs Metro gefahren bin, stundenlang, und auch die verschiedenen Begegnungen, die möglich waren, die fremde Sprache, überhaupt dieses Fremdsein in einer Welt.
Das sei beängstigend, aber gleichzeitig schön gewesen, sagt Anne Weber. Jetzt hat sie sich zu Fuß auf den Weg gemacht, zusammen mit ihrem Freund Thierry, dessen Vater aus Algerien stammt. Hunderte Kilometer sind sie durch die Vorstädte gelaufen, die berüchtigte Banlieue. Hier ist auch Anne Weber nie zuvor gewesen.
Der Vorstadtbahnhof liegt direkt neben einer Autobahn, der A86. In einem Winkel der Bahnhofsfassade hat sich ein Obdachloser ein Haus aus allen möglichen Materialien gebaut. Auch ein Teddybär ist zu sehen und Geschirr, aber nicht der Bewohner. Wir nehmen die Rue Honoré de Balzac, die sich ehrenwerter anhört, als sie aussieht.
Le Neuf Trois, das 9-3, werden die nordöstlichen Vorstädte wegen ihrer mit 9-3 beginnenden Postleitzahl genannt. Thierry ist hier aufgewachsen und lebt immer noch in einer der Vorstädte. Er ist Dokumentarfilmer und plant einen Film über die Auswirkungen von Olympia auf diese Gegend. Doch dieser Gedanke tritt während der Streifzüge immer mehr in den Hintergrund. Es ist eine fremde Welt, die Anne Weber und Thierry sich erlaufen, durchschnitten von mehrspurigen Straßen, geprägt durch gigantische, oft abbruchreife Wohnblocks. Viel Leerstand, Müll, Berge von Müll und wenig Menschen, meistens Männer. Die Arbeitslosenquote ist hoch, der Drogenhandel floriert. An vielen Hausecken sitzen sogenannte Chauffeurs, Späher, die Alarm schlagen, sobald die Polizei auftaucht, jeweils mit einem langgezogenen Ton.
Es ist ein Chor, ein Kanon, ein Echoraum, der da entsteht. Der Vergleich scheint mir absurd, aber ich muss an Alphörner denken, die einander über ein Tal antworten.
Anne Weber beschreibt fast filmisch ihre Eindrücke. Mit dem Finger auf dem Stadtplan möchte man ihr folgen, um sich nicht zu verlieren in dem Gewirr von Straßen und Gebäudeklötzen. Doch irgendwann im Laufe der 18 Kapitel verschmelzen vor dem inneren Auge die Vorstädte zu einer amorphen Masse, trotz der präzisen Bilder. Ruhe und Zufluchtsort ist das kleine Café Le Montjoie von Rachid, in dem die Vorstadtreisenden immer wieder einkehren. Hier treffen sie auf Versehrte und Rentner, Front National-Wähler, Araber und auch französisch aussehende Menschen. Französisch aus Frankreich, erklärt Anne Weber.
Ich freue mich jedes Mal darauf, hierher zu kommen, diese Menschen wiederzusehen, an diesem einzigartigen Zufluchtsort zu verweilen, ohne den einige der Bewohner dieses Viertels vielleicht schon an Einsamkeit und Trübsal gestorben wären.
Die offensichtliche Trostlosigkeit und Perspektivlosigkeit, in der viele der in den Vorstädten Lebenden gefangen sind, die Kriminalität, sind das eine. Dahinter stehen Jahrzehnte verfehlter Sozial- und Integrationspolitik, bis heute nicht aufgearbeitete historische Hypotheken. Zehntausende jüdische Gefangene wurden von hier während der deutschen Besatzung nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Viel schwerer noch wiegt die französische Kolonialherrschaft, der Algerienkrieg. Er ist auch in den Gesprächen, die Anne Weber und Thierry miteinander führen, immer präsent. Jedes Kapitel des sich allmählich aus den Streifzügen entwickelnden Romans liest sich wie eine Reportage. Wörtlich gibt die Autorin teilweise Gespräche wieder. Nach und nach entsteht das vielschichtige Bild einer komplexen, von tiefen Gräben durchzogenen Gesellschaft. Ende offen. Dort, wo in 9-3 Teile des Olympischen Dorfes entstehen, wurden die Bewohner übrigens ausquartiert.
Da sie keine Aussicht auf Papiere haben, werden sie sich ein anderes Schattenloch suchen. Bis zum letzten großen Schatten, dem einzigen, der uns alle gleich macht. Besser als jede Revolution.
Katja Weise hat Anne Weber in Paris getroffen und sich mit ihr über ihren neuen Roman unterhalten. Bannmeilen, erschienen im Verlag Mattes und Seitz. Gibbons, die Portishead-Ikone mit eigenen Songs im Frühsommer, auf Tour auch bei uns zum Beispiel am 2. Juni in Berlin. Das war Floating on a Moment und hier ist MDR Kultur unter Büchern. Was ich gar nicht wusste und jetzt erst recherchiert habe, Ingrid Noll, die große Dame des Krimis, die ist in Shanghai geboren und zwar 1935. Sie ist ja eine der bekanntesten und beliebtesten Krimi-Autorinnen bei uns und ich vermute, ihr Erfolg beruht darauf, dass sie uns keine seriell fabrizierten Serienkiller und Killerinnen präsentiert, sondern witzig und lakonisch von der kriminellen Energie erzählt, die im Verborgenen in uns allen steckt. Im Februar ist ihr neuer Roman Gruß aus der Küche bei Diogenes erschienen und parallel dazu das Hörbuch. Worum es da geht, weiß Jens Sparschuh.
Beginnen wir mit dem Personal dieses Romans sowie des Gasthofes. Da ist zunächst Irma, 40, die Chefin.
Als ich den kleinen Gasthof meines hessischen Heimatortes übernehmen konnte, wollte ich den traditionellen Namen zum Hirschen auf keinen Fall beibehalten. Denn ich war dort durch das jahrelange Braten von Jägerschnitzeln zur Vegetarierin geworden. Josch meinte, man könne den altbekannten Namen des Lokals mit einem einzigen Wort modernisieren, nämlich zum vegetarischen Hirschen.
Sie entscheidet sich dann allerdings doch für einen anderen Namen, Aubergine. Als Hilfskraft arbeitet dort Lucy, 17, Schulabbrecherin, mit null Bock auf gar nichts, aber...
Hier ist alles anders. Vor allem der Kellner Josch ist hammergeil und reinstes Boyfriend-Material. Seine Stimme ist cremig wie Softeis. Zwischen seinen Augen hat er eine nachdenkliche Falte, die ihn besonders cool aussehen lässt. In seiner Gegenwart bin ich voll on fire und spüre bloß positive Vibes.
Josch, 32, Ex-Student, Ex-Weltenbummler, Ex-egal. Jetzt windiger Kellner.
Vielleicht ist es nicht gerade der Jackpot. Aber doch eine erfreuliche Tatsache, dass die rothaarige Lucy seit kurzem bei uns aushilft. Zwar musste die Chefin ihr gleich am ersten Tag erklären, dass eine transparente Bluse für die Arbeit in unserem Restaurant ungeeignet ist, aber Irma und ich finden es erfrischend, einen Teenager anzuleiten und sogar ein bisschen zu erziehen.
Nicht zu vergessen Hilfsköchin Nicole. Eine, man beachte die Reihenfolge, Person, Zitat, von geringem, aber dafür gesundem Menschenverstand. Für solch sublimen Witz liebt man die Noll. Und dann gibt es noch den Gemüsemann, Dr. Vincent Solot, Witwer, früher mal passionierter Klavierspieler, der seine Fingerfertigkeiten nun ganz auf das Schneiden und Putzen des Gemüses kapriziert.
Mein ganzes Leben lang habe ich mich erfolgreich um die Küchenarbeit gedrückt. Jetzt ist es fast ein Wunder, dass mich sogar das Schälen und Schneiden einer Zwiebel zufrieden macht.
Halten wir fest, Irma liebt Josch, Dr. Solot liebt Irma, Josch wiederum wird von Lucy verführt. Es geht also heiß her in dieser Küche. Alles ist angerichtet für einen köstlichen Noll-Roman. Ein Spiel aus Intrigen, Zweckbündnissen und Geheimnissen, die dann doch nicht so geheim bleiben, weil Dr. Solot, den alle für ziemlich taub halten, über ein Hörgerät verfügt. Gekonnt spinnt Ingrid Noll ihre Erzählfäden, in denen es neben dem Essen auch um Sex and Crime geht. Hier ein großes Erbe, also alles beisammen, was das Leben schön macht. Vor die Wahl gestellt, würde ich mich für die Hörbuchversion dieses Rollenprosa-Romans entscheiden. Liest man im Buch vorprogrammiert, wundert man sich über dieses Doppelmoppel. Hört man es indes, wird man konzidieren, ja, so reden die Leute tatsächlich. Wie etwa Nelly Fischer-Benson das dämliche Denglisch auskostet, das Lucy plappert, auch das möchte man lieber hören, als es lesen zu müssen. Und wenn der Gemüsemann, der Lucy gegenüber stets als Sprachpurist auftritt, selbst permanent in die Konvenienzkiste der Sprachschablonen greift, also Kohl redet, dann soll das bitte der vorzügliche Gustav Peter Wöhler für uns erledigen. Anne Weber als Irma und Johannes Klausner als Josch vervollständigen das tolle Küchenteam.
Jens Sparschuh war das über das Diogenes-Hörbuch. Ingrid Noll, Gruß aus der Küche. Ungekürzt gelesen von Anne Weber, Nelly Fischer-Benson, Johannes Klausner und Gustav Peter Wöhler.
President Nixon. Do you remember the bills you have to pay, or even yesterday? Have you been on America, just you and your idol, simple sense of life?
Von hier für da. Gedichte für die Gegenwart.
Und unser Gedicht heute kommt von Helga M. Nowak. Die wird bis heute zu den wichtigsten und eigenwilligsten Dichterinnen der DDR gezählt. Weniger bekannt als Christa Wolf oder Brigitte Reimann. Aber Helga M. Nowak ist diesen beiden doch zur Seite zu stellen. Ihr Werk weist weit über die Standards der DDR-Literatur hinaus und anders als Christa Wolf oder Brigitte Reimann hat Nowak auch in der Lyrik Gültiges hinterlassen. Mehrfach streifte die Biografie der Berlinerin Nowak in den 50er und 60er Jahren die Stadt Leipzig. Doch sowohl ein Journalistikstudium als auch eins am Literaturinstitut musste sie aus politischen Gründen abbrechen. Helga M. Nowak starb am Heiligabend 2013 in Berlin. Hier ihr Gedicht Abschied vom Haus, gelesen von Winnie Böwe.
Abschied vom Haus. Ob das Fledermauspaar noch Kreise zieht, unter den Girlanden aus Thymian und Maronen? Viele Stauden sind schon umgesunken. Die überreifen Früchte ziehen Fäulnis an. Runde, wurmige Teppiche unter Bäumen. Ihr Dahlien übersteht den ersten Frost nicht. Drinnen schlagen die Emailletassen auf. Aus den Regalen fallen die Bücher, die Hefte, mit angefangenen Versen. Von euch, die das Haus umstülpen, weiß bestimmt keiner, ein Briefchen Tippex wertzuschätzen. Wörterhaufen, Briefe ohne Anrede, halbe Sätze, unter Netzen und Fadengewirr bleibt ihr zurück. Und ihr Koffer, umsäumt von bunten Fetzen, das Mottenpulver hat schnell sein Leben ausgehaucht. Auch der Geruch im Garten, was sie ausatmen, Wermut und Rosmarin, schöne lange Kette aus 31 Gewürzen, Salbei, Kerbel, Minze, ihr seid nicht alle winterfest und bald Lorbeer, Lavendel, Melisse, ach ihr Kräuter, hoffentlich schneidet euch einer die Luft ab noch vor dem Tau. Rotdorn, Weißdorn, selbst die Stechpalme wären besser aufgehoben irgendwo in Irland.
Winnie Böwe mit Abschied vom Haus von Helga Nowak. Der Gedichtpunkt hinter dieser Folge unter Büchern, in der es um neue Bücher von Autorinnen ging, von Debüt bis versierter Neuerscheinung. Freut mich, wenn was dabei war. Alle Titel nochmal zu haben, wie immer bei uns auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek als Titel. Da gibt's auch unter Büchern, jeden Mittwoch und jeden Freitag frisch und jetzt ab in den März. Ahoi, gutes Lesen wünscht Katrin Schumacher.
Take over.